Unsere Sendung Reisen geht heute an den äußersten Zipfel der arabischen Halbinsel in den Oman. Mein Name ist Stefan Quiditz, ich grüße Sie herzlich. Der Oman ist ein Land, das die geheimnisvolle Faszination des Orients ausstrahlt, aber auch ein gastfreundlich und sicheres Land ist. Der Oman hat sich in den letzten Jahren immer mehr geöffnet. Er lockt mit Weihrauch und Wüste, mit seinen Oasen und traditionellen Lehmbauten, aber auch durchaus mit guten Hotels. Gast im Studio während dieser 2 Stunden über den Oman ist die Reisebuchautorin Julette Baums. Von ihr stammt der aktuelle Reiseführer aus dem Trescher Verlag Oman, unterwegs zwischen Muscat und Salalah. Frau Baums, eigentlich müsste ich Sie jetzt hier mit einem, und jetzt wird es schon schwierig mit der Aussprache, mit einem Qahwa Kahwa begrüßen, einem omanischen Kaffee.
Genau, mit einem Kahwa. Das ist das traditionelle Getränk im Oman. Der Kaffee kommt aus Äthiopien, ist über den Jemen in den Oman sozusagen importiert worden vor vielen, vielen Jahrhunderten. Und er ist das Zeichen der arabischen Gastfreundschaft. Insofern wäre das genau die richtige Begrüßung.
Und da bekommt man dann immer 1, 2, 3 Tässchen eingeschenkt.
Ja, genau. Das Ritual des Kaffeetrinkens im Oman ist sehr ausgeprägt. Die Zubereitung des Kaffees allein nimmt eine halbe Stunde, oft mehr Zeit in Anspruch. Der Kaffee wird aromatisiert, ist ein ganz hellgebrannter Kaffee, sehr dünn nach unserem Geschmack. Wir trinken ja den Kaffee eher schwarz, stark und kennen, wenn dann so den türkischen Mokka, damit hat der arabische Kaffee nichts gemein. Das ist ein ganz heller Kaffee, der wird aromatisiert mit Rosenwasser, mit verschiedenen Gewürzen, wird ganz sanft nur gekocht und in winzigen kleinen Tässchen ausgegossen. Also in kleinen Tässchen serviert. Man trinkt maximal 3 von diesen kleinen Tässchen und ja, das ist das Zeichen für das Willkommen.
Und wenn ich den Namen dieses Kaffees schon nicht aussprechen kann, ist das dann auch ein Zeichen der Hürde eigentlich, die ich da zu nehmen habe?
Also zunächst mal ist es so, dass Reisende im Land auf sehr viele englisch sprechende Bewohner treffen. Das hat damit zu tun, dass im Oman auch sehr viele Gastarbeiter leben, die eben Englisch als Verkehrssprache haben, Inder, Pakistanis. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Omanis selbst sehr weltgewandt sind, oft selbst viele Fremdsprachen sprechen. Oman ist eine alte Handelsmacht, da kommt auch die Toleranz der Omanis her. Im täglichen Umgang sind die Omanis auch sehr unkompliziert. Das heißt, man muss jetzt nicht die Landessprache beherrschen. Es reicht oder es ist gut, wenn man sich so ein paar Floskeln aneignet. Das wird dann immer sehr, sehr positiv aufgenommen und ansonsten funktioniert die Kommunikation mit Händen und Füßen oder eben auch in Englisch.
Sie sind ja heute unser Gast, weil wir darüber reden wollen, dass der Oman tatsächlich ein Reiseland ist.
Genau. Ein Reiseland, das sich erst seit wenigen Jahren überhaupt dem Tourismus geöffnet hat. Der Oman ist ja seit 1970 erst überhaupt für Ausländer zugänglich und wir erleben, also unsere Reisen, wir haben angefangen in den 1990er Jahren mit unseren Reisen und wir erleben, dass inzwischen auch ganz, ganz große Veranstalter auch Badeferien zum Beispiel im Land organisieren. Das ist aber eine jüngere Entwicklung.
Und trotzdem ist das Land faszinierend und davon wollen wir besonders von Ihnen heute hören. Domradio Reisen heute über den Oman. Julietta Baums ist bei uns im Studio. Sie hat zusammen mit Lorenz Töpperwien einen Reiseführer geschrieben über den Oman, der frisch und neu im Trescher Verlag erschienen ist. Frau Baums, Sie haben ja auch ein Reiseunternehmen, ein Reisebüro. Sie organisieren Reisen, Gruppenreisen, Individualreisen und vor allem in den Oman. Ist das so Ihr Lieblingsland?
Das ist eine schwierige Frage. Diese Frage wird mir schon häufiger gestellt. Wir sind ja als Unternehmen auf den islamischen Raum spezialisiert, aber der islamische Raum ist sehr groß, der reicht von Mauretanien bis nach Westchina und ich kenne auch diese Länder alle aus von persönlichen Reisen her. Ich kann Ihnen sagen, was mich am Oman fasziniert. Das ist vor allen Dingen sind es die Wüstenlandschaften und es sind die Bewohner des Landes, die wahnsinnig tolerant sind, die wirklich sehr, sehr umgänglich sind und die es einem einfach machen, sich im Land zu bewegen und man fühlt sich dort sehr willkommen. Das ist das, was den Oman wirklich auszeichnet. Ja, ich würde deswegen nicht sagen, es ist ein Land, das ich lieber habe als andere Länder, aber es ist schon, es hat einen besonderen Platz.
Aber Sie sind auch regelmäßig dort, ne?
Ja, natürlich. Das hat auch mit meinen familiären Umständen zu tun. Ich bin mit einem Omani verheiratet und wir haben 2 Kinder und schon von daher sind wir natürlich oft im Land.
Wenn Sie in ein paar Sätzen. Ihr Reisebuch hat ja mehrere hundert Seiten über den Oman mit vielen Hintergrundberichten und Informationen. Wenn man aber eben in der Kürze unserer Zeit diese Faszination des Landes beschreiben muss. Sie haben schon das Stichwort Wüste genannt.
Mhm. Also der Oman ist ein Land, das viele landschaftliche Extreme in sich vereint. Also er hat eine sehr, sehr lange Küstenlinie am Indischen Ozean, die also so bilderbuchmäßig ist, wie man sich das nur vorstellen kann, in Salala, ganz unten im Süden, mit Kokospalmen, mit Fischern, die wegen der Strömungen und wegen des Fischreichtums dort also wirklich riesige Fänge noch an Land ziehen. Mit endlosen, langen Stränden. Das sind so diese Bilderbuch-Impressionen, die man von da mitnehmen kann. Gleichzeitig gibt es im Land aber auch Bergketten, die sehr schroff sind, die also nicht so schön bewaldet sind wie hierzulande. Die sind eher kahl. Aber in diesen Bergen gibt es überall kleine Oasen, wo die Menschen vom Feldanbau leben. Dort gibt es ein ungeheuer ausgereiftes Bewässerungssystem, Kanäle, die Wasser über teilweise hunderte von Kilometern dann aus den Bergen auch in die Oasen, die unten in den Wüsten liegen, leiten. Es gibt die klassischen Dattelpalmen-Oasen und es gibt halt eben die eben schon angesprochenen großen Sandwüstengebiete des Oman. Das ist einmal die Wahiba-Wüste und einmal die Rub al-Khali, die ja, mich persönlich deswegen faszinierend, weil sie einfach leer sind, weil sie still sind, weil man dort nicht gestört wird, wenn man dort reist, weil sie einen ungeheuren, ja, diese Weite haben und weil sie, ja, also also für mich ganz persönlich ist Wüste der Lebensraum, wo ich mich am liebsten aufhalte, ja.
Und das Land Oman ist ja auch eigentlich dünn besiedelt. So viele Menschen leben gar nicht dort. Und der Sultan kümmert sich sehr, wenn ich das mal so sagen darf, sehr liebevoll um sein Volk. Ist er besorgt drum?
Ja, genau. Das Land ist sehr dünn besiedelt. Es leben inzwischen etwa 70% der Bevölkerung, muss man dazu sagen, in den größeren Städten. Einfach weil dort die Lebensumstände einfacher sind als an den langen Küsten oder in den Wüsten. Die geringe Bevölkerungsdichte in Kombination mit den Bodenschätzen, die das Land hat, die natürlich auch endlich sind, das weiß auch der Sultan, aber in Kombination mit diesen Bodenschätzen, die auch erst vor etwa 40 Jahren angefangen wurden auszubeuten, haben dem Land einen relativen, Öl- und Gasvorkommen sind es, die also in den letzten Jahren auch verstärkt ausgebeutet werden. Ist das Geld nicht in die Privatschatulle des Sultans gewandert, sondern in den Ausbau der Infrastruktur des Bildungssystems. Also es hat es bis 1970 dort nicht gegeben, auch ein paar Kilometer Asphaltstraße. Seither ist das Land ungeheuer entwickelt worden. Die Bevölkerung hat eine sehr gute Gesundheitsversorgung, die ist umsonst. Sie hat einfach ausreichend, also das Land ist nicht arm und die Bevölkerung ist gleichmäßig an diesem Reichtum beteiligt worden. Und das führt eben dazu, dass es dem Land und der Bevölkerung sehr, sehr gut geht im Vergleich auch zu vielen Nachbarländern.
Der Sultan Qaboos, das ist ja eine ganz schillernde Figur, der auch so einen ganz eigenen Weg gegangen hat. Und es fing damit an, dass er 1970 seinen eigenen Vater, der mehr oder weniger ein Despot war und die Landesgrenzen verschlossen hielt, vom Thron gestürzt hat.
Ja, wobei es war eine sogenannte Palastrevolte. Also diese Sultan Qaboos hat anders als der Großteil der Bevölkerung damals eine sehr gute Ausbildung genossen. Er ist in Großbritannien, in Sandhurst ausgebildet worden, hat auch hier in der Rheinarmee übrigens gedient in Deutschland für die britische Armee. Hat also eine sehr gute Ausbildung genossen, ist kurz vor 1970 ins Land zurückgegangen, hat dort gesehen, wie unzufrieden die Bevölkerung letztlich mit dieser sehr strikten und starren Politik des Vaters war, hat den Vater dann im Palast sozusagen gefangen gesetzt, hat die Regierung übernommen und hat größte Anstrengungen unternommen und auch sehr erfolgreich Anstrengungen unternommen, die Stämme, die im Land bis dato dann auch beherrschend waren, nicht zu unterwerfen, sondern im Grunde genommen von sich zu überzeugen und von seiner Politik zu überzeugen. Und dieses integrative Element hat eben dazu geführt, dass das Land sich auch entwickeln konnte.
Und ganz kurze Frage noch. Einer der drei Weisen aus dem Morgenland, stammt er denn auf jeden Fall aus dem Oman?
Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Also angeblich stammen die drei Weisen aus dem Morgenland aus dem Jemen, und zwar aus der Stadt Azan. die im Südosten des Jemen liegt, nicht etwa aus dem Oman, aber der Weihrauch. Die besten Qualitäten kommen aus dem Oman und es könnte gut sein, dass die
von dort mitgenommen
Könige dann diesen allerbesten Weihrauch mitgenommen haben.
Der Oman, ein für uns geheimnisvolles Land, ein Königreich auf der arabischen Halbinsel. Kupfer wurde dort in der Antike gewonnen, Weihrauch kommt von dort. Sindbad, der Seefahrer, wurde dort angeblich reich. Seit Jahrtausenden ist der Oman besiedelt. Die Omanis sind ein Seefahrervolk, ein Handelsvolk und im Landesinneren lebten sie an den Oasen, denn dort gab es das Wasser mit einem ganz speziellen Bewässerungssystem. Diese Oasen sind durchaus gefährdet, weil die Menschen auch abwandern. Deutsche Archäologen haben diese Oasen erforscht. Einer von ihnen ist Professor Andreas Bürkert von der Universität in Kassel.
Wir vermuten, dass die ersten Oasen so ungefähr um 3000 vor Christus entstanden, vielleicht ein bisschen früher, 3500, wir wissen es nicht genau. Und zwar möglicherweise aus dem Austausch, Kulturaustausch mit Mesopotamien und dass von dort Weizen eingeführt wurde und auch die Dattelpalme eingeführt wurde. Und dann zur Zeit, in der Oman klimatisch noch beeinflusst wurde von dem mediterranen Winterregen, dass dort dann die ersten Standorte mit ganz einfachen Bewässerungssystemen in der Safid-Periode bewässert wurden, die ersten Oasen mit Dattelpalmen entstanden, so wie wir sie dann heute auch kennen. Und erst später, sehr viel später, 1500 Jahre später, vervollkommt wurden, nachdem man richtig bewässert.
Erläutert Professor Bürkert und weist darauf hin, dass es diesen mediterranen Witterungseinfluss heute nicht mehr gibt. Mit Ausnahme des Südens, wo Monsunregen fällt, ist der Oman sehr trocken. 50 bis 100 Millimeter Niederschlag sind es höchstens. Manchmal regnet es auch über lange Zeit überhaupt nicht. Zum Vergleich, in der Bundesrepublik sind 500 bis 800 mm Regen jährlich normal. Ohne Kanäle wäre das Leben in den Oasen nicht möglich. Gespeist aus Bergquellen sind sie die Grundlage für ganzjährige Agrarproduktion und Fischzucht. Das heute noch verbreitete sogenannte Falatsch-System dürfte um 750 vor Christus oder sogar noch früher entwickelt worden sein.
Voraussetzung war dafür die Entwicklung des Sarutsch, dieses einheimischen Zementes aus Kalk und Lehm und etwas Stroh, der dafür sorgt, dass wasserdichte Verbindungen entstehen konnten, die auch an einem Hang entlang Wasser führen konnten.
Unter Nutzung natürlicher geologischer Gegebenheiten wurde das kilometerlange Kanalnetz in oft schwindelnden Höhen gebaut. Und weil Wasser rar war und ist, war streng geregelt, wer wann wie viel zur Bewässerung entnehmen durfte. Regelungen gab es auch für die Dorfbevölkerung. Nach der kulturell bedingten Hierarchie durften Männer als Erste vor den Frauen das Wasser nutzen, sodann.
Die allerbesten Plätze waren aber für die Reichen im Dorf bedacht. Die Armen kamen dann ganz unten am Wasserlauf. Das heißt, die mussten das verschmutzteste Wasser, und das ist ja immer die Frage, wer weiter unten sitzt, kriegt natürlich Wasser, das die anderen oben schon benutzt haben, zum Trinken oder zum Waschen.
Zum Schluss wurden mit dem dann verschmutzten Wasser die Felder gewässert bzw. gedüngt. Häufig wurden auch mehrere Quellen zusammengeführt, sodass das Wasser schneller und gleichmäßiger und somit effizienter auf die Felder floss. Kurvenreich schraubt sich die neue Straße, die bis vor kurzem noch Gerollpiste war, auf über 2000 Meter Höhe ins Al-Hajar-Gebirge. Dieser Gebirgszug liegt im Norden des Oman. Sein höchster Berg ist der Jebel Shams, der Sonnenberg mit 3009 Meter. Nach atemberaubenden Ausblicken, die das Faltengebirge dem Besucher hinter jeder Kurve präsentiert, sind Terrassenfelder die absolute Überraschung. Manchmal nur wenige Meter breit liegen die schmalen Streifen inmitten schroffen, kahlen Gesteins dicht neben und übereinander. Felder, auf denen Pfirsiche, Granatäpfel, Walnüsse, Zitrusfrüchte und verschiedene Gemüsesorten gedeihen. Wie ist das möglich?
Die ganzen Terrassenflächen, die Sie im Oman haben, sind alle künstliche Flächen. Künstlich in der Weise, dass man über Jahrhunderte, teilweise über Jahrtausende in Körben mit Eseln auf dem Kopf, wie immer, Sedimente, das heißt Boden, Feinmaterial aus den Wadis herausgeschafft und auf die Terrassen gebracht hat, nachdem man unten zunächst eine Felsschicht aufgebracht und groben Kies, um die Drainage zu sichern, hat dann dieses feine Material die Speicherkapazität für Wasser im Boden erhöht.
Vor allem viele dieser uralten Bergoasen, wo erst die Flächen zur Nutzung geschaffen werden mussten, weil zuvor keine vorhanden waren, sind nach diesem ausgeklügelten System aufgebaut. Wer durch die Bergoasen wandert, wird sich ihrer spezifischen Art, ihres besonderen Charakters nicht entziehen können. Wie Bienenwaben kleben manche an den steilen Kalksteinwänden des Al-Hajar-Gebirges, die kleinen Häuser aus Naturstein oder einem Lehm-Holz-Gemisch gebaut. Zentral eine minarettlose Moschee, dann der Dorfversammlungsplatz, die Wasserstelle. Blank gelaufene Felsplatten kennzeichnen die Wege, Zeugen von jahrhundertealter Nutzung. Und grün ist es, wie man sich nur eine Oase vorstellen kann. Auf kleinstem Raum, manchmal nur einen Quadratmeter, wächst sorgsam gepflegt eine Palme. Auf kleinem Vorsprung stehen stattliche Papayas. Dicht daneben, in einem ummauerten Stückchen Boden, treibt eine kräftige Bananenstaude. Unter größeren Palmgärten, beispielsweise in Wadis, werden Gemüse oder Futter für Ziegen und Schafe gezogen. Die Nutzung der kleinen und größeren Areale ist optimal. Aber vieles ist im Umbruch, seit der Oman durch Erdöl und Erdgas wohlhabend geworden ist. Die Menschen wandern ab in die Städte. Und viele der einstmals hochentwickelten Oasen, Zeugen uralter Kultur, beginnen zu zerfallen.
Monika Lübschen über die Oasen im Oman. Dort sind wir heute in Domradio Reisen unterwegs und unsere Reise geht gleich nach den Domradio Nachrichten weiter. Domradio Reisen, wir sind unterwegs im Oman und unterwegs sind wir mit Julietta Baums. Sie ist Spezialistin, Reisespezialistin für den Oman, hat auch einen aktuellen Reiseführer darüber geschrieben. Und Frau Julietta, Frau Baums, wir haben schon darüber gesprochen, angesprochen, dass der Oman einen sehr eigenen Weg geht. Und das betrifft vieles und das hängt an vielem. Vor allem am Sultan selber. Den Namen müssen Sie jetzt aussprechen. Ich übe noch, während die Musik hier läuft immer. Fangen wir mal ganz einfach an, wo es, glaube ich, deutlich wird. Es gibt im Oman, eine Männerquote, haben Sie gerade erzählt, damit die Männer überhaupt noch Studienplätze bekommen.
Genau. Also das Bildungssystem im Oman, das hatten wir in der vorhergehenden Stunde schon kurz angesprochen, ist inzwischen ausgesprochen gut. Es besteht natürlich allgemeine Schulpflicht. Die Kinder im Oman werden teilweise in mehreren Schichten am Tag unterrichtet, weil auch das Bevölkerungswachstum sehr, sehr hoch ist. Der Sultan investiert sehr in diese Bildung, in dieses Bildungssystem. Und die Möglichkeiten, die Bildung mit sich bringt, werden vor allen Dingen von den Mädchen genutzt. Das hat damit zu tun, dass sich die Mädchen durch die Schulausbildung nicht nur ein Studium, sondern eben auch eine unabhängige Existenz schaffen können. Und die Mädchen sind sehr ehrgeizig und würden, da die Studienplätze im Oman ganz strikt nach dem Notenschnitt vergeben werden, mutmaßlich etwa 90% aller Studienplätze besetzen. Und deswegen hat sich die Regierung dazu gezwungen gesehen, eine Männerquote einzuführen, damit überhaupt noch Männer in dieses System hineinkommen. Es ist im Übrigen auch zu beobachten, dass Frauen sehr gerne technische Berufe ergreifen, also als Ingenieurinnen, natürlich auch als Ärztin oder was auch immer, später arbeiten wollen, aber eben auch gerade technische Berufe sind bei den Frauen sehr, sehr beliebt.
Und es ist auch durchaus sichtbar, dass es im Oman auch nicht so streng zugeht, was die Frauen betrifft. Sie sind dort etwas, Sie können auch dort unverschleiert sich bewegen, ist das richtig?
Es gibt keine Kleidervorschriften. Also das muss man sowieso mal sagen, in den islamischen Ländern. Es gibt in Saudi-Arabien solche Vorschriften, nach denen Frauen den Körper und den Kopf bedecken müssen. Und es gibt eine solche Vorschrift im Iran. Im Oman und auch in allen anderen islamischen Ländern gibt es diese Vorschrift nicht, aber es gibt natürlich Traditionen, lokale Traditionen. Die sind auch im Oman in den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark ausgeprägt. Das sieht man, wenn man da über die Straßen geht. Normalerweise tragen Frauen in der Öffentlichkeit schon diese schwarzen Umhänge, die aber zum Beispiel im Oman sehr modisch sind. Das heißt, da werden verschiedene Stoffe verwendet, da werden verschiedene Muster verwendet, da wird ein großer Wert darauf gelegt, was für eine Kopfbedeckung da oben drauf kommt, also wie da Tücher gebunden werden, die können auch sehr, sehr bunt sein. Frauen sind dort sehr modebewusst, aber sie legen auch Wert darauf, mit den Familien im Konsens zu leben. Also viele Familien sehen es sehr gerne, wenn die Töchter studieren und wenn sie, also das findet die Unterstützung in den Familien, aber die Töchter würden das nicht ohne Konsens machen mit der Familie. Das wird aber unterstützt und es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die da eigene Unternehmen leiten, die hohe Positionen in Industrieunternehmen belegen, also das funktioniert gut.
Der eigene Weg des Oman, der ja auch viel mit Toleranz zu tun hat, das haben Sie auch schon angesprochen, hat auch mit der Religion zu tun, die da auch eben einen Sonderweg geht. Und Sunniten und Schiiten, wie wir halt kennen, sind dort in der Minderheit.
Ja, das ist richtig. Also es gibt im Oman eine Glaubensrichtung, das ist der Ibadismus. Der wird zum sunnitischen Islam hinzugezählt, ist aber eine eigene Ausrichtung. Das Besondere am Ibadismus ist, dass die Ibaditen, die sich schon sehr früh abgespalten haben, also wenn man sich die Geschichte anschaut, hat es ja nach Mohammed eine Reihe von 4 Kalifen gegeben, die allgemein als die Rechtgeleiteten bezeichnet werden. Die Ibaditen erkennen nur die ersten 3 Kalifen sozusagen an. Und diese Strömung ist im Irak entstanden, im heutigen Irak, in Mesopotamien. Gründervater sozusagen dieser Glaubensrichtung hat die Meinung vertreten, dass der Beste und der Vertrauenswürdigste, der Fähigste unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft zum Führer dieser Gemeinschaft gewählt werden sollte oder qua seiner Autorität halt sich als solcher outet. Es gibt also da keine dynastischen Abfolgen im Ibadismus, sondern es soll immer der Fähigste, der Führer der Gemeinschaft sein und der kann auch abgewählt werden. Und das ist ziemlich einzigartig in der islamischen Welt und führt eben dazu, dass die Gemeinschaft auf Konsens ausgerichtet ist. Also nicht darauf, Dynastien zu verteidigen. Es hat auch im Oman Dynastien gegeben, aber immer halt eben vor dem Hintergrund, dass so ein Dynast auch abgewählt werden könnte.
Und über die Dynastie des Sultan Qaboos. Üben wir nochmal Qaboos, wobei das K eben ein bisschen anders gesprochen wird, aber ich sag mal Qaboos, ja?
Genau,
fast richtig.
Wunderbar, ja,
fast wunderbar. Richtig. Dankeschön. Über den reden wir dann gleich nochmal im Besonderen. Domradio Reisen über den Oman mit unserer Gästin Julietta Baumes, Expertin für den Oman, und wir wollen und wir müssen nochmal ausführlicher über den Sultan sprechen, Qaboos. Er ist ja ein sehr besonderer Mann in vielerlei Hinsicht, mittlerweile aber auch 74 Jahre alt, wo er vielleicht irgendwann auch mal abdanken wird oder muss, zumindest wenn er dann stirbt. Frau Baumes, was ist das für ein Mann? Der hat viel erreicht, er hat sein Land geöffnet, aber auch nicht unbedingt bis hin dann zur Demokratie. So weit ist er nicht gegangen.
Ja, also Sultan Qaboos ist ja, das haben wir eben schon kurz angesprochen, ein sehr gebildeter Mann, der auch vor Machtantritt einige Jahre in Klausur sozusagen verbracht hat, die Geschichte des Landes sehr intensiv studiert hat, der eine europäische Bildung genossen hat, der immer auch Rat angenommen hat von externen Beratern, zunächst mal von den Briten, aber auch von anderen Beratern aus europäischen Regionen, der aber nichtsdestotrotz immer auch die Belange seines Volkes vertreten hat im Hinblick auf das Weiterführen der Traditionen des Landes, der seine Politik und auch die die staatliche Ordnung sozusagen auf den Traditionen des Omans aufgebaut hat und ich glaube deswegen auch gerade so erfolgreich ist, ne? Weil er versucht, diese althergebrachten Elemente, zum Beispiel der Versammlung der Ältesten, in sein System mit einzubeziehen. Er regiert nicht autokratisch, sondern er nimmt Rat an und er versucht aber auf der anderen Seite auch die Ergebnisse von oder die Errungenschaften anderer Kulturen oder anderer Regionen mit in seine Überlegungen einzubeziehen und das Land eben auch weiterzuentwickeln. Ist er sehr offen.
Es gibt ja Wahlen im Oman, aber was wird da gewählt dann?
Ja, es gibt im Oman, also der Oman ist keine Demokratie, sondern es ist ein Sultanat, die Position des Sultans steht nicht zur Disposition, von daher ist es ein autokratischer Staat, aber es gibt ein Parlament, es gibt eine Majlis, eine ratsgebende Versammlung, mit die quasi die Gesetzesvorhaben ausarbeitet und vorschlägt, die dann aber hinterher vom Sultan abgezeichnet werden. Das heißt also, er hat das letzte Wort auch bei der Judikative und regiert insofern schon autokratisch.
Er lebt auch sehr privat, zumindest sehr abgeschottet. Und man weiß aber, dass er eigentlich gar keine Familie hat und vor allem auch keinen Nachfolger. Und irgendwann ist es ja so weit, dass ein Nachfolger gesucht wird. Kann das für das Land kritisch sein?
Nein, also ich denke, es hängt davon ab, inwieweit sich die Strukturen, die er da jetzt geschaffen hat, weiter verfestigen können oder inwieweit wichtige und große Familien im Land, industriellen Familien, da versuchen, ein eigenes Süppchen zu kochen und zu versuchen, eigene Leute an die Macht zu bringen. Das ist eine offene Frage.
Und er ist aber durchaus, durch seine Leistungen ist er ja sehr beliebt in der Bevölkerung. Er unternimmt auch, was ich bei Ihnen gelesen habe, jährlich eine Rundreise durchs Land.
Ne? Genau, das sind diese basisdemokratischen Elemente, die in der Organisation des Staates eine große Rolle spielen. Er reist einmal im Jahr durchs Land und das ist ganz faszinierend zu beobachten, trifft den ganz normalen Bürger, ich meine, es sind ja im Oman nicht ganz so viele, hier in der Bundesrepublik ließe sich das in der Form nicht durchführen, und zwar trifft man sich auf einem großen Platz, alle, die ein Anliegen haben, können vor den Sultan treten und zwar sind beim Sultan alle Minister und der vor ihn tritt, hat einen Vorgänger und einen Nachfolger und beide, also diese Ratsuchenden und drei Personen sitzen vor dem Sultan. Das heißt, es ist immer eine Öffentlichkeit da. Der sein Anliegen vorträgt, wird gehört von dem, der zuvor sein Anliegen vorgetragen hat und auch von dem gehört, der nach ihm kommt. Also drei Ratsuchende sozusagen schaffen Öffentlichkeit für den, der gerade vorträgt. Und die Gesuche werden auch da vor Ort entschieden. Also es wird nichts auf die lange Bank geschoben, nichts lange delegiert. Wenn der Ratsuchende sagt, also ich habe hier mit dem Minister so und so oder ich habe da ein Problem, dann beratschlagt der Sultan das in dem Moment mit den Ministern, die da mit ihm anwesend sind und trifft in diesem Moment auch eine Entscheidung. Also es ist ein sehr direktes Verfahren und es schafft Öffentlichkeit. Und es gibt dem Sultan auch Möglichkeiten, die Dinge, die seine Bevölkerung betreffen, das, was die Leute bedrückt, eben auch ganz direkt zu erfahren und eben auch zu versuchen, direkt eine Lösung zu finden.
Also er nimmt die Menschen ernst.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Domradio Reisen über den Oman und wir müssen natürlich über den Weihrauch reden. Von dort, aus dem Oman, kommt der meiste und der beste Weihrauch. Hier bei uns in Westdeutschland oder bei uns in Europa, da gehört der Weihrauch vor allem zu Weihnachten dazu. Denn schließlich haben ihn ja die drei Weisen aus dem Morgenland bis an die Krippe gebracht, neben Myrrhe und Gold. Im Oman selber ist der Weihrauch täglich im Gebrauch. Es wird damit geräuchert, es wird damit auch ein bisschen parfümiert. Im Süden des Landes herrschen die idealen Wachstumsbedingungen. Auf den Basaren des Landes wird in allen möglichen Formen angeboten. Allerdings, die Ernte ist auch mühsam und die Bäume sind durchaus von Tieren und möglicherweise auch von Touristen bedroht.
Der Duft von Weihrauch ist in Salalah fast gegenwärtig. Sein feines Aroma durchströmt Hotelhallen und dezent duftet es in Geschäften sowie Taxen. Welch enorme wirtschaftliche Bedeutung Weihrauch einst hatte, zeigt sich daran, dass hier in der Region Dhofar im historisch wichtigen Anbaugebiet von Oman, dieser Substanz sogar ein großzügig und aufwendig gestaltetes Museum gewidmet wurde. 2007 wurde The Museum of the Land of Frankincense, so heißt der englische Name für Weihrauch, im Al-Balet Archäologiepark eröffnet. Im Museum kann man auch den berühmtesten Handelsweg im Nahen Osten nachspüren, der Weihrauchstraße. Sie verband die Küsten des Indischen Ozeans mit denen des Mittelmeeres. Auf ihr legten spätestens im 10. Jahrhundert vor Christus Karawanen in etwa 70 bis 90 Tagen die ca. 3500 Kilometer lange Strecke zurück. Die Karawanen starteten in der hadramautischen Stadt Saba, heute im Jemen gelegen, und zogen weiter über Gaza nach Alexandria und Damaskus, von wo aus der mediterrane und der mesopotamische Markt beliefert wurden. Salalah, Altstadt. Wo Weihrauch angeboten wird, ist leicht auszumachen, immer der Nase nach. Zart wabert der aromatische Duft durch die engen Gänge im Zug, wo in einstöckigen Lädchen alles zu finden ist, was mit Weihrauch zu tun hat. Neben großen Packungen mit hellen und dunklen, unverarbeiteten Harzbröckchen liegen Weihrauchcremes in Dosen im Regal, als Parfums in typisch orientalischen Dekorflakons, als Weihrauchwasser abgefüllt, pulverisiert in großen Glasbehältern und so weiter. Weihrauch entfaltet seinen Duft nur durch Verbrennen auf Kohle. Von Salalah aus führt die neu gebaute Straße durch das schluchtenreiche Kara-Gebirge in Richtung Norden. Etwa 40 Kilometer weiter im Wadi Dafka informiert ein Schild darüber, dass hier auf 5 Quadratkilometer 5000 neue Weihrauchbäume gepflanzt wurden. Ziemlich verloren wirken die weit auseinanderstehenden Bäumchen in dem steinigen, halbwüstenartigen Gelände. Plantagen gibt es nicht. Die Bäume wachsen wild. Früher gehörten sie einzelnen Stämmen. Muhsin Al-Abri aus dem Landwirtschaftsministerium erläutert die Wachstumsbedingungen.
Around the Arabian Sea, all these regions are dry regions. But in those areas also,
das Gebiet rund um das Arabische Meer ist trocken, doch im Süden haben wir von Juni bis September Monsunregen. Die Bäume wachsen in den Bergen auf der regenabgewandten Seite. In Salalah regnet es 100 bis 150 Millimeter jährlich.
Ende April, Anfang Mai beginnt die Weihraucherzeugung. Sie dauert mehrere Monate. Stamm und Äste werden einige Male angeritzt. Sofort quillt weißer Saft aus den Wunden. Das erste austretende Harz wird als minderwertig angesehen, später wird es immer heller und reiner. Die getrockneten Harztropfen werden von den Bäumen geschabt. Bei Temperaturen über 45 Grad ist die ganze Prozedur, von Anzapfen der Bäume bis zur Ernte, sehr mühselig und anstrengend. Neben den Einheimischen wurden bis vor einigen Jahren Somalis angeheuert. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in Somalia verhinderten dies jetzt. Zwar sollen nun wieder Einheimische eingesetzt werden, aber durch die große Nachfrage nach Arbeitskräften für die eigene florierende Wirtschaft ist dazu kaum noch jemand bereit und wenn, dann zu entsprechend hohen Löhnen. Das wiederum macht die Weihraucherzeugung unrentabel und so ist sie immer mehr vernachlässigt worden. Muhsin Al-Abri.
Die Zahl der Bäume nimmt ab, weil keine Kontrolle mehr da ist. Die Kamele fressen die Bäume ab, Leute hacken sie ab und nutzen sie so intensiv, dass sie absterben. Keiner kümmert sich.
Die Mengen, die aus Dhofar stammen, dürften höchstens noch für die heimischen Märkte im Süden reichen. Vielleicht auch schon nicht mehr. Überall in den Zugs in Omans Städten und Dörfern wird jedoch Weihrauch angeboten. Es wird wohl importiert. Aus Indien, Jemen, Äthiopien, Eritrea und Sudan. Im Alltag der Omanis spielt Weihrauch traditionell eine große Rolle. Muhsin Al-Abri.
Every home they make a lobanium in the home and they say this will be
In jedem Haus hier in Salala wird abends Weihrauch angezündet. Das macht das Haus sauber und rein. Ameisen und Insekten verschwinden und alle schlechten Dinge und schlechten Gedanken gehen weg.
Und eine Verkäuferin hat beispielsweise folgende Tipps.
Und hier ist Weihrauchwasser, das ist sehr gut. Einige Tropfen in den Tee oder in die Milch, in Saft, in den Cappuccino, das ist sehr gut für den Magen. Und wir brauchen es auch aus hygienischen Gründen fürs Gesicht, zum Desinfizieren für die Kleider, für Stoffe. Und hier dieses Weihrauchöl, das ist sehr gut zur Massage und es hilft auch bei Verdauungsproblemen.
Selbst wenn die Kuh keine Milch geben will, helfe Weihrauch, wird glaubhaft versichert. Ob Glaube oder Tatsache, vielen Menschen scheint Weihrauch höchst wirkungsvoll. Schon in der Antike spielte es eine große Rolle, als Räuchermittel für religiöse Zwecke ebenso wie als Arzneimittel. Wie hoch der Stellenwert war, lässt sich auch daran ermessen, dass die heiligen drei Könige dem Jesuskind, dem Gold und Myrrhe, auch Weihrauch brachten.
Monika Lübschen über den Weihrauch in Oman, Julietta Baums, das hat eine ungebrochene Tradition, ne?
Ja, also im Haus unserer Familie in Zur wird auch täglich Weihrauch verräuchert und meine Schwiegermutter ist eine Kennerin der Materie und stellt diese Weihrauchmischungen, die dann eben auch angereichert werden, mit Ölen selbst her und vertreibt sie dann auch in der Umgebung.
Und der hilft auch.
Ja, also ist zumindest, also abgesehen davon, dass ich ihn sehr, sehr gern rieche, auch diese verschiedenen Mischungen, hilft er wirklich auch, das Haus zu desinfizieren und von Schädlingen freizuhalten.
Reisen in den Oman sind möglich und sie sind durchaus auch mittlerweile populär. Und wir wollen jetzt über das reden, was man denn da tun muss, was man da erleben kann und vor allem, wie man das praktischerweise angeht mit Julietta Baums. Man sollte sich vorher natürlich informieren, ausführlich. Da empfehlen wir nochmal Ihren Reiseführer mit all den Informationen von Ihnen und Lorenz Töpperwien.
Vielen Dank.
Im Trescher Verlag erschienen dieses Jahr 2014. Mhm. Und Sie schreiben ja auch darin, Individualreisen sind durchaus möglich. Man sollte aber vorher sich nicht nur erkundigen, sondern buchen und die Reiseroute sollte irgendwie klar sein.
Ja, also individuelle Reisen im Oman, also traditionell am ehesten Flug, verschiedene Hotels, wenn man eine Rundreise macht, verschiedene Hotels und dann eben im Land mit Mietwagen unterwegs zu sein, das ist die einfachste und sicherlich auch erlebnisreichste Variante, wie man so dieses Land bereisen kann. Die Infrastruktur, also sowohl die touristische Hotels, dass man jemanden hat, der einen vom Flughafen abholt, gute Mietwagen, alles das ist kein Problem. Was aber im Oman noch besonders hinzukommt, ist, dass man das ganze Land wirklich unbedrängt bereisen kann. Man findet überall hilfreiche Leute, die einem weiterhelfen, wenn man denn Hilfe braucht. Man wird aber nirgendwo angesprochen oder, weiß ich nicht, zu Käufen gedrängt oder was auch immer. Man kann also ganz, ganz unbesorgt im Land reisen und vor allen Dingen auch sehr gut mit Kindern im Land reisen. Kinder sind überall in der arabischen Welt hochwillkommen und sie öffnen einem Türen, gerade auch zu Omanis.
Also es geht ganz anders zu als beispielsweise in Marokko.
Ja, es geht anders zu als in Marokko. Die Omanis sind sehr zurückhaltend. Also sie sind nicht jemand, der direkt auf einen zustimmt und dann sagt, oh, jetzt komm ich doch mal besuchen oder geh doch mal hier mit in mein Geschäft rein oder ich habe was ganz Tolles für dich oder so. Sind sehr zurückhaltend und man begegnet auch so im täglichen Verkehr, wenn man tankt oder wenn man in ein Restaurant geht, eben weniger Omanis, sondern den indischen oder pakistanischen Gastarbeitern. Aber zum Beispiel in den Oasen oder wenn man durch eine Altstadt läuft oder so, begegnet man natürlich auch sehr vielen Omanis. Und das ist aber ein ganz unkompliziertes Begegnen.
So, jetzt will ich natürlich nicht in diese großen neuen Hotels in den großen Städten, sondern ich will ins Land. Ich will den Menschen begegnen, ich will in die Oasen, ich will vielleicht auch ein Stück weit in die Wüste. Bei all dem helfen Sie mir und sagen vielleicht auch, nehmen Sie sich bitte 2 Wochen Zeit.
Ja, also der Oman ist ja jetzt nicht so ganz in unserer Nachbarschaft gelegen. Sie fliegen 6,5 Stunden, wenn Sie einen Direktflug nehmen, ins Land rein. Das heißt, wir denken, weil wir auch als Reiseveranstalter nachhaltig wirtschaften, dass die Reisedauer mindestens 2 Wochen betragen sollte, um so ein Land zu bereisen. Abgesehen davon ist der Oman ein großes Land und bietet ganz viele Sehenswürdigkeiten, die sich in einer Woche kaum unterbringen lassen. Dazu kommt, dass sie einerseits ja diese Gebirgsregionen haben, also von Muscat ausgehend jetzt Richtung Gebirge fahrend erreichen sie Nisswa, das ist so die große ehemalige Hauptstadt des Inner-Oman. Dort liegen die vielen kleinen Oasen drumherum, diese klassischen Dattelpalmen-Oasen und im Rücken von Nisswa eben auch das Hadja-Gebirge. Da kann man wunderbar wandern gehen. Es gibt dort ausgewiesene Wegesysteme, schön markiert, die kann man mit einem Führer oder auch, wenn man sich es zutraut, ohne einen Führer erwandern. Alleine in dieser Bergregion kann man und in den Oasen kann man gut und gerne eine ganze Woche verbringen, sich dort die Forts anschauen. Es gibt dort große Lehmforts, durch die Oasen bummeln. Es gibt Wochenmärkte. Wenn wir Reisen zusammenstellen, achten wir natürlich auch sehr darauf, dass man so einen Wochenmarkt mal besuchen kann, insbesondere der Freitagsmarkt in Nisswa mit ganz vielen Tieren, die dort gehandelt werden, Ziegen, Kamelen, ganz vielen Omanis, die dorthin kommen und sich für die nächste Woche eindecken, ist das wirklich ein Erlebnis.
Wenn ich in der Region war, dann habe ich aber einen Großteil des Landes eben noch gar nicht erlebt. Ne? Die Wüsten oder auch die Region um Salalah herum.
Genau. Also Salalah selbst, auch wir haben ja gerade den Beitrag gehört über das Weihrauchmuseum, bietet einige Attraktionen, insbesondere auch eben diese Wadis, in denen es Weihrauch zu bestaunen gibt, Weihrauchbäume zu bestaunen gibt. In Salalah gibt es sehr, sehr schöne Strände, aber eben auch die Oasen, die kleinen Orte um Salalah herum sind durchaus einen Besuch wert. Und man kann von Salalah aus einen Ausflug, wenn man eben nicht so viel Zeit hat, einen Tagesausflug in die Rubal Khali unternehmen. Dort liegt Ubar, heute Schisser, eine alte Karawanenstadt, schon am Rande der großen Sanddünengebiete. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist es natürlich wunderbar, wenn man dann eine Zeltnacht oder auch mehrere Nächte in der Rubal Khali verbringen kann.
Da geben Sie mir dann einen Führer mit.
Ja, also diese klassischen Mietwagen-Rundreisen finden natürlich auf Straßen oder auch auf den sehr gut geschobenen Pisten im Oman statt. Wenn man sich aber in Gebiete wie zum Beispiel in die Rubal Khali vorwagt, dann ist es absolut erforderlich, mindestens mit 2 Fahrzeugen zu reisen, aus Sicherheitsgründen. Also nicht, wenn man da irgendwie überfallen oder was auch immer würde, das kommt im Oman nicht vor. Aber es kann mal ein Wagen liegen bleiben und da braucht man einfach eine Option B und das ist halt eben der 2. Geländewagen. Und man braucht vor allen Dingen auch ortskundige Führer, die einem natürlich dann auch sehr viel über diese Wüste, von dieser Wüste zeigen können. Die Pflanzen, die Tierwelt, die Wege kennen, die, wenn man Beduinen begegnet, dann Kontakt herstellen können.
Welche Rolle spielen Kamele noch im Oman?
Im Bewusstsein der Bevölkerung eine riesige Rolle. Kamele sind über Jahrhunderte hinweg die Garanten für Wohlstand gewesen und insbesondere in der Batna, also in der Küstenregion von Muscat aus Richtung Norden und auch in der Ramlat al-Bahiba gibt es nach wie vor große Kamelzuchten, die werden aber heute weniger dort für die Milchproduktion gehalten, das gibt es auch, aber die meisten Tiere werden inzwischen für Rennen gezüchtet und die omanischen Kamele sind in der gesamten arabischen Welt berühmt für ihre Schnelligkeit und für ihre Schönheit.
Domradio Reisen, ein bisschen Zeit haben wir noch, um von Julietta Baums zu hören, wie man denn im Oman reist. Die beste Reisezeit, wir haben es glaube ich schon erwähnt, ist so ein bisschen eher bei uns das Winterhalbjahr.
Genau, von Oktober bis April.
Dann sind es da so 25, 30 Grad.
Ja. Genau, angenehm warm, sonnig, in der Regel blauer Himmel.
Und wichtig auch, wer Massentourismus sucht, der ist im Oman völlig falsch.
Ja. Genau, also es gibt inzwischen Charterflüge nach Salalah, wo man dann eine Woche am Strand liegen kann, aber der Oman ist da auf einer ganz anderen Schiene eigentlich. Sie wollen nicht den klassischen Badetourismus und sie wollen auch nicht diesen Hochglanztourismus, den es in Abu Dhabi und Dubai und in den Emiraten zu bestaunen gibt, sondern sie legen Wert darauf, dass die Reisenden auch ein bisschen was vom Land kennenlernen und sich auch so ein bisschen der Natur des Landes widmen. Zwar gibt es an den Stränden diese neuen, auch große neue Hotelprojekte, die sollen aber auch ökologisch vertretbar sein. Da legt das Land auch großen Wert drauf. Ansonsten versuchen sie eben mehr einen Rundreisetourismus zu fördern und eben auch keinen Billigtourismus, sondern eher so die auf der hochpreisigen Schiene zu bleiben.
Aber es wird eben gefördert, sodass auch so normale Menschen wie ich eben kommen können und die jetzt nicht so ganz auf Abenteuer aus sind oder auf Überlebenstechniken.
Nein. Also Abenteuer und Überlebenstechniken sind auch bei den normalen Rundreisen im Oman nicht unbedingt erforderlich. Also es gibt überall im Land schöne, also klinisch saubere Hotels, die sehr angenehm zu bewohnen sind. Also sie können ihre Rundreise durchaus auch als Hotelrundreise gestalten. Die Herausforderungen fangen dann an, wenn man sich wirklich dann abseits dieser ganz üblichen Wege begibt, also in die Wahiba und dort ein Kameltrekking macht oder ein Trekking über die Berge macht und dann da diese alten Wanderpfade, Ziegenpfade benutzt, dann wird es natürlich abenteuerlicher. Da bietet der Oman sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber auch für den ganz normalen Reisenden bietet er eine große Bandbreite.
Aber sowas könnte ich mit Führer auch machen, dass ich durchaus mit dem Kamel dann in die Wüste ziehe.
Genau. Da sind wir halt eben auch drauf spezialisiert. Wir heißen ja auch Reisen zu den Menschen und wir reisen dann auch mit den Menschen. Das heißt, wir ermöglichen ihnen auch dann ein bisschen den Kontakt zur lokalen Bevölkerung.
Das Wort Nomade steckt ja auch bei Ihnen drin, ne?
Genau.
Nomadreisen. Die Hinweise zu den Büchern, zu der Organisation im Reisebüro von Frau Baums, Nomadreisen, und zu dem Reiseführer über den Oman im Trescher Verlag erschienen, finden Sie auch auf unserer Internetseite Domradio Reisen einfach suchen. Ich frage immer gerne nach Geheimtipps und so. Das ist natürlich jetzt völlig unsinnig im Oman. Das ganze Land ist ja ein Tipp von Ihnen. Aber wir haben noch nicht erwähnt, da haben Sie jetzt noch 30 Sekunden für Zeit, diesen Zipfel da oben, was noch jenseits der Arabischen Emirate zum Oman gehört.
Genau,
ne?
Die Exklave Musandam, die in den Persischen Golf quasi hineinragt. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Da kann man Dhow Cruises, also Fahrten in diesen traditionellen Holzschiffen unternehmen, kann Delfine beobachten. Es gibt dort wenige Strände, aber eine ganz, also an Fjorde erinnernde Landschaft mit stahlblauem Wasser und schwarzen Bergen. Das ist wirklich noch ein kleiner Geheimtipp, selbst für den Oman.
Das alles ist der Oman, Julietta Baums. Vielen Dank, dass Sie hier waren.